von mir am heutigen Sonntag, dem Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Es ist ja der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr geht zu Ende. Nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Und es beginnt die jährliche Einstimmung, das Ankommen, das Erwarten von Jesu Geburt. Warum also heute mit dem Tod und der Ewigkeit beschäftigen? Welche Rolle spielt der Gedanke an die Ewigkeit in deinem Alltag? Hat der Gedanke überhaupt Auswirkungen auf dein Handeln oder deine Planungen? Oder ist es eher wie mit einer Versicherung? Mit der Lebensübergabe an Jesus wurde der Vertrag geschlossen und am Lebensende wird er dann aktiv. Dazwischen hat er keine wirkliche Relevanz, aber es ist gut zu wissen, dass ich versichert bin. In der Textlesung, die wir gerade gehört haben, wird ja ganz deutlich, dass Jesus hier eindrücklich eine andere Perspektive auf die Ewigkeit zeigt. Eine andere Perspektive auch auf seine Wiederkunft. Und wenn wir unseren Tod und Jesu Wiederkunft betrachten, so finden wir die ein oder andere Gemeinsamkeit. Zum Beispiel der Zeitpunkt, der genaue Zeitpunkt, weder von unserem Tod noch von der Wiederkunft Jesu, ist uns bekannt. Darum ist es wichtig, richtig vorbereitet zu sein. Aber wenn ich so in meinen Alltag schaue, dann merke ich, dass mir das schwer fällt. Wie oft denke ich über den Tod oder die Ewigkeit nach? Bezogen auf meinen Tod betrachte ich es eher von der mathematischen Seite her. Ich setze die durchschnittliche Lebenserwartung an und dann weiß ich bei mir, okay, Halbzeit habe ich geschafft, aber es ist noch potenzielle Spielzeit übrig. Und wie ist es mit Jesu Wiederkunft? Die scheint doch irgendwie auch weit weg, oder? Wer sich intensiv mit dem Buch der Offenbarung beschäftigt, findet dort jede Menge Dinge, die Johannes beschreibt, von denen man irgendwie das Gefühl hat, die sind noch nicht eingetreten. Naja, dann kann Jesus ja auch noch nicht wiederkommen, oder? Auch die Jünger von Jesus hatten am Anfang eine sehr starke Naherwartung, dass Jesus noch zu Lebzeiten der Jünger wiederkommen würde. Und deshalb hat sich die Gemeinde auch ein Stück darauf eingestellt und musste dann aber erleben, die Jünger von Jesus sterben weg und Jesus kommt immer noch nicht wieder. Wichtig ist bei Jesus, er macht ganz klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Leben hier auf der Erde und dem, was danach kommt, in der Ewigkeit, nach unserem Tod. Und auch ganz wichtig, die Sache mit der Ewigkeit ist kein Selbstläufer. Wir haben es gehört, dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Hier begegnen uns zwei Männer, die gemeinsam einen Acker bewirtschaften. Da sie es gemeinsam tun, waren es vielleicht Vater und Sohn oder zwei Brüder. Also Menschen, die in enger Gemeinschaft leben, vielleicht den gleichen sozialen und auch religiösen Hintergrund haben, aber es wird gesagt, nur einer wird von Jesus angenommen, der andere nicht. Dann zwei Frauen, die gemeinsam die Mühle, die Handmühle bedienen. Es war damals so üblich für den täglichen, die Nahrungszubereitung, das Mehl, was man brauchte, herzustellen. Auch hier zwei Frauen in enger häuslicher Gemeinschaft. Eine wird angenommen, die andere nicht. Was steckt also hinter dieser harten Trennung, die auch vor familiären Banden keinen Halt macht? Was bedeutet es, wachsam zu sein für uns heute? Wie sollen wir uns richtig verhalten? Genau diese Fragen werden von Jesus in einem weiteren Gleichnis näher ausgeführt. Und dieses Gleichnis, was der Predigttext ist für heute in Matthäus 25, 1 bis 13, findet sich auch nur in Matthäus. Ich lese den Text. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Puh, da kann man schon mal durchatmen. Was eine Geschichte. Ich denke, keiner von uns möchte in der Haut der 5 törichten Jungfrauen stehen, die doch auch so gern dabei sein wollten und dann vor verschlossener Türe stehen und hart abgewiesen werden. Aber fangen wir der Reihe nach an. Das Gleichnis nimmt uns hinein in eine typische Hochzeit in Palästina zur Zeit Jesu. Bei der Hochzeit war es üblich, dass der Bräutigam sein Haus verließ, damit die Braut in Ruhe einziehen konnte. Das heißt, während der Bräutigam abwesend war, zog die Braut ein und einige Verwandte oder Freundinnen der Braut zogen dann nach vollzogenem Einzug los, um den Bräutigam feierlich der Braut zuzuführen, ihn abzuholen. Es wurde ein Treffpunkt vereinbart, wo man den Bräutigam dann in Empfang nehmen wollte. Und anschließend gab es eine feierliche, mit brennenden Lichtern stimmungsvoll untermalte Zusammenführung von Braut und Bräutigam. Und die Hochzeitsfeier konnte beginnen. Wie wir hier sehen, konnte es aber durchaus vorkommen, dass sich der Bräutigam verspätete. Vielleicht, weil das Aushandeln des Brautpreis etwas länger gedauert hatte. Das ist also die Ausgangssituation. 10 Frauen, die die Aufgabe haben, den Bräutigam abzuholen. Alle nehmen Lampen, die man sich wohl als Ölfackeln vorstellen muss, mit, um die Prozession auch gut beleuchten zu können. Und weil es damals keine Feuerzeuge gab, waren die Fackeln schon am Haus entzündet worden. Doch offensichtlich rechnen nur 5 Frauen damit, dass es länger dauern könnte, und nehmen deshalb Reserveöl mit. Und nur diese vorbereiteten Frauen gehen am Ende mit dem Bräutigam zu feiern. Die anderen verpassen das große Fest. Ich möchte nun im Folgenden 3 Aspekte näher beleuchten. Zum einen den Ernst der Lage erkennen. Zum zweiten, kluge Vorbereitung ist das A und O. Und drittens, immer schön wach bleiben. Also, den Ernst der Lage erkennen. An vielen Stellen wird das Verhältnis von Jesus und seiner Gemeinde uns beschrieben als ein Verhältnis von Braut und Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Und auch Jesu Wiederkunft wird immer wieder in der Bibel mit dem Bild einer Hochzeitsfeier beschrieben. An dieser Stelle sind die 10 Frauen, die der Braut, also der Gemeinde, nahestehen und deshalb auch Christen symbolisieren. 10 Frauen, die gespannt und geehrt dem Bräutigam entgegengehen. Keiner rechnet damit, dass etwas schiefgehen könnte. Und doch macht Jesus hier eine klare Aussage. Auf dem Weg dem Bräutigam entgegen, also dem Leben als Christ, da kann was schiefgehen. Da darf man sich nichts vormachen. Und was da so schiefgehen kann, Das finden wir auch in der Bibel, zum Beispiel in der Offenbarung, in den Schreiben an die Gemeinde. Dort lesen wir zum Beispiel, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Als Christ kann es passieren, dass ich die erste Liebe, das heißt die Beziehung zu Jesus, verlasse. Das kann schleichend und unbemerkt passieren. Immerhin wird diese Aussage hier zu einer Gemeinde gesagt. Also Leute, die sich regelmäßig versammeln, um ja, mit Gott in Kontakt zu sein. Denen wird gesagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Hatten die offensichtlich nicht gemerkt. Oder an anderer Stelle, und dem Engel der Gemeinden in Sardes schreibe, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Das heißt, nur weil wir uns christlich verhalten oder scheinbar für Gott aktiv sind, kommt es doch darauf an, was wir tun und wie unsere Herzenshaltung ist. Es kann sein, dass nach außen alles toll aussieht, du hast den Namen, dass du lebst, und doch Gottes Urteil ist, du bist tot. Und als drittes der Gemeinde in Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Diese Passage sagt mir, als Christ ist es ganz wichtig, ganze Sache mit Jesus zu machen. Es gibt dieses schöne Zitat, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ich muss mit ganzem Herzen dabei sein. Und nur weil es scheinbar mir gut geht, alles super läuft, kann es trotzdem komplett an Gottes Willen vorbeilaufen. Was also ist zu tun? Welche Hilfestellung bietet unser Text, dass es uns am Ende nicht so geht wie diesen Gemeinden hier? Deswegen mein zweiter Punkt, kluge Vorbereitung ist das A und O. Also wir haben gesehen, es kann so manches schiefgehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, wo die möglichen Probleme liegen, damit wir sie meistern können. In den drei Passagen war ja viel davon die Rede. Da ging es um Werke, die nicht ausreichend waren. Und so taucht dann schnell die Frage auf, ja, wie ist das denn nun? Geschenk oder muss ich mir den Himmel doch erarbeiten? Was sind die Bedingungen dafür, mit Jesus in der Ewigkeit sein zu dürfen? Aus der Mathematik weiß man, es gibt zwei Gruppen von Bedingungen. Wenn es darum geht, dass ich eine Aussage beweisen will, dann gibt es zum einen notwendige Bedingungen, die müssen erfüllt sein. Wenn es mir gelingt zu beweisen, dass die notwendige Bedingung nicht erfüllt ist, bin ich fertig. Es ist nicht beweisbar. Wenn ich die notwendige Bedingung aber beweisen kann, bin ich nicht fertig, weil es ist nur eine notwendige Bedingung, aber keine zwingende, nämlich keine hinreichende Bedingung. Erst wenn es mir gelingt, eine hinreichende Bedingung zu beweisen, also eine, dann weiß ich, ich bin fertig, weil nur aus dieser Bedingung zwingend folgt, dass das, was ich beweisen wollte, auch gegeben ist. Okay, lassen wir die Mathematik beiseite und beziehen es auf unseren Glauben als Christ. Was heißt das? Die notwendige Bedingung für die Rückkehr des Menschen in die Gemeinschaft mit Gott ist der Ausgleich unserer Schuld, also das, was uns von Gott trennt. Solange da was zwischen mir und Gott steht, keine Chance. Um aber diese Schuld wegzuräumen, musste ein Unschuldiger, ein Gerechter sterben. Wir lesen davon in Römer. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösung eines einzigen Menschen, Erlösungstat eines einzigen Menschen, sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Dieser Erlöser, dieser gerechte Mensch, das war Jesus am Kreuz. Sein Sterben allein ist allerdings die notwendige Bedingung. Hinreichend wird es durch die Auferstehung. Der Kombipack aus Tod und Auferstehung, das ist der Sieg über den Tod und das macht den Weg frei. Jetzt kann uns Gott ein Angebot machen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott kann sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist das Angebot. Es gibt jemanden, der in der Lage ist, alles wegzuräumen, was zwischen dir und Gott steht. Aber es ist eben ein Angebot. Und deshalb steht es jedem von uns Menschen frei, ob wir dieses Angebot annehmen wollen oder nicht. Und unser Ja, unsere Annahme des Angebots ist wiederum die notwendige Bedingung, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Wenn ich von vornherein sage, mit Gott will ich nichts zu tun haben, ist das Thema Ewigkeit bei Gott kein Thema. Denn Gott zwingt niemand in seine Gemeinschaft in der Ewigkeit, der zu Lebzeiten nichts mit Gott zu tun haben möchte. Da lässt Gott uns den freien Willen. Allerdings zeigt Jesus in dem Gleichnis, dass es nicht reicht, sich nur die Fackel des Glaubens einmal entzünden zu lassen und dann nichts mehr zu tun. Warum? Müssen wir uns den Himmel doch erarbeiten? Nein, auf keinen Fall. Es gibt keine Möglichkeit für uns, etwas zu tun, das Gott zwingen würde, uns aufzunehmen, wenn er es nicht wollte. Wir schaffen es nicht, sündlos zu sein, wie Jesus es war. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott beginnt mit unserer Antwort, unserem Ja auf Gottes Angebot. Aber Gottes Angebot ist eben keine Lebensversicherung, wie wir sie klassisch kennen. In dem Moment, wo ich Ja sage zu Gott, beginnt eine Beziehung zwischen zwei Partnern, zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Und weil es sich um eine Beziehung handelt, gilt es, die Beziehung am Leben zu erhalten, die Beziehung mit Leben zu füllen. Und dann ist es auch die hinreichende Bedingung. Wenn der Bräutigam kommt, dann muss die Fackel noch brennen. Da nützt es nichts, die abgebrannte Fackel rauszuholen und zu sagen, Jesus, guck mal, ich habe mit dir angefangen. Die Fackel hat gebrannt. Okay, jetzt leider erloschen. Beziehung war nicht mehr so. Aber jetzt will ich dabei sein. Da sagt unser Text, es ist zu spät, wenn die Fackel nicht mehr brennt und Jesus wiederkommt. Aber solange wir leben, haben wir eben die Möglichkeit, uns immer wieder neu die Fackel entzünden zu lassen. Wir können uns vergeben lassen und uns wieder neues Öl besorgen. Ich komme gleich noch drauf, was es mit dem Öl auf sich hat. Es ist also extrem wichtig, eine intakte Beziehung zu Jesus zu haben. Und deswegen an dieser Stelle kurze Zusammenfassung. Gott hat Hinreichendes getan, damit die Beziehung zu ihm wieder aufgenommen werden kann. Und der Gedanke an die Ewigkeit soll uns immer wieder daran erinnern, dass auch wir Hinreichendes tun müssen, nämlich in die Beziehung eintreten und dann aktiv darin verbleiben. Und deshalb sagt Gott in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Das ist eine schöne Stelle, denn sie sagt eindeutig, Gott hält uns in der Hand. Wenn wir in die Beziehung mit Gott eingetreten sind, dann kann uns von außen nichts aus der Hand reißen. Angriffe von außen müssen abprallen. Aber wir selbst können natürlich von der Hand runterspringen. Wir sind frei. Schauen wir uns die jungen Frauen nochmal an. Und interessanterweise stellt man fest, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Und doch ist es ja oft ein kleiner Unterschied, der entscheidende ist. Zuerst nehmen alle Frauen eine Fackel und lassen sie sich entzünden. Alle Frauen sind fest entschlossen, den Bräutigam abzuholen. Übertragen könnte man sagen, alle haben Jesus kennengelernt. Alle hat die Begegnung mit ihm und mit der Gemeinde begeistert. Sie lassen sich wortwörtlich anstecken und brennen nach der Lebensübergabe lichterloh für Jesus. Sie gehen ihm entgegen, wollen ihn besser kennenlernen. Ich hoffe, viele von euch finden sich da wieder, wenn sie an ihren Start im Glaubensleben denken. Doch wie in jeder Beziehung auch hier, kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Alle Frauen warten. Allen wird die Zeit lang. Und obwohl es 10 Frauen sind, die hier zusammen sind, geschieht was, was man vielleicht eher bei 10 Männern, die warten, erwarten würde. Die Gespräche versiegen. Und tatsächlich, alle Frauen schlafen ein. Das heißt für mich als Mann, es kann wirklich jeden treffen. Ja, vielleicht trifft es sogar jeden Mal als Christ, dass Beziehung abkühlt. Man kennt die Bibel und Gott vermeintlich schon so gut. Keine offenen Fragen mehr. Und die Gefahr wächst, dass man nebeneinander als miteinander unterwegs ist. Dazu kommen dann vielleicht Ängste oder falsche Gedanken, die uns der Teufel einpflanzt, wie wir es letzten Sonntag in der Predigt gehört haben. Vor Gott habe ich doch eh keine Chance. Ich bin das Letzte oder der Letzte. Gott kann mich unmöglich lieben. Oder es ist der Alltag im Beruf, in der Familie, der Zeit kostet. Zeit, die ich früher dafür verwendet habe, den Partner besser kennenzulernen. Zeit, um persönliche Gespräche zu führen. Bezogen auf Glauben heißt es Zeiten, die ich zum Bibellesen verwendet habe oder zum Beten. Die Beziehung zu Gott tritt im Alltag mit all seinen Anforderungen in den Hintergrund. Vielleicht ist man auch seltener in der Gemeinde und reduziert die Mitarbeit. Nicht einfach so. Gibt natürlich immer viele und gute Gründe. Aber am Ende ist man dann in Gottes Augen eingeschlafen. Weil die Beziehung zu Gott eingeschlafen ist. Zurück zum Text. Alle Schlafenden werden geweckt. Alle bekommen die Chance, die Fackel neu zu entfachen. Doch hier offenbart sich jetzt der entscheidende Unterschied. Nur 5 der 10 Frauen haben Reserveöl dabei. Die anderen müssen losziehen, um sich Öl zu kaufen. Sie brauchen Hilfe. Hilfe, die sie scheinbar auch bekommen, aber zu spät. Im Text steht, und die Tür wurde verschlossen. Das ist ein direkter Anklang an die Geschichte aus der Textlesung vorher, der Arche Noah. Auch dort, Noah ging in die Arche und Gott schloss die Tür. Und als es dann zu regnen begann und die Leute merkten, oh, Noah hatte doch recht mit der Sintflut, war es zu spät. Und so auch hier, die Tür ist verschlossen, die Frauen werden abgewiesen. Und an dieser Stelle fordert mich das Gleichnis heraus. Was bedeutet es jetzt für meinen Glauben, genug Öl zu haben? Wenn wir in dem Bild bleiben, dass die brennende Fackel unseren Status der Beziehung mit Jesus symbolisiert, dann ist die Frage, was der Brennstoff ist. Was ist das Öl für die Beziehung? Ich habe mir die Frage gestellt, was ändert sich im Moment der Lebensübergabe meines Lebens an Jesus? Die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einlassen, bekommen wir den Heiligen Geist. Das ändert sich. Der Heilige Geist hilft uns, die Beziehung zu Jesus aufzubauen, zu vertiefen. Wir lesen davon in Johannes 16. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Das heißt, all das, was ich über Jesus weiß, all das, was ich von Gott erkenne, schenkt mir der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist es auch, der Veränderung herbeiführt in meinem Leben. Von dem wir in Galater 5 lesen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Lauter Eigenschaften, die Gott bezeichnen. Und je nachdem, wie viel Raum ich dem Heiligen Geist zur Entfaltung in meinem Leben gebe, wird er mich Gott ähnlicher machen. Und deshalb wird man dann auch in meinem Leben Eigenschaften entdecken, die von Gott kommen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Güte. Wichtig dabei ist, es sind Früchte. Und Früchte sind immer die natürliche Folge von Wachstum und kein Ergebnis persönlicher Anstrengung. Wenn wir in die Natur schauen, zum Beispiel einen Apfelbaum, der anfängt auszutreiben, der blüht und wo dann die Äpfel wachsen, dann wissen wir aus der Biologie ganz deutlich, es ist nicht der Baum, der sich hinstellt und dann ganz feste drückt, bis die Äpfel rauskommen. Nein, ein gesunder Baum lässt die Nährstoffe über die Wurzeln in seine Äste und der Rest geschieht quasi automatisch. Nach der Blüte kommt die Frucht. Und das heißt auch für uns, wenn es um die Früchte in unserem Leben geht, dann kann es nicht darum gehen, dass wir uns verkrampfen und versuchen, uns selbst abzumühen und doch irgendwie den Himmel zu verdienen, sondern es geht darum, sich zu öffnen und zu erleben, wie der Heilige Geist uns durchfließt und sich dann die Früchte automatisch quasi einstellen. Und wenn mein Glaubensleben im Laufe der Zeit an Dynamik verliert und ich dem Heiligen Geist immer weniger Raum in meinem Leben gebe, dann laufe ich Gefahr, dass die Beziehung einschläft. Und dabei kann ich in meinem Glaubensleben tatsächlich an einen Punkt kommen, dass die Fackel aufhört zu brennen. Ja, es ist möglich, die Beziehung zu Jesus zu beenden. Und an einem solchen Punkt waren die fünf Frauen ohne Reserveöl. Sie hatten keine lebendige Beziehung mehr zu Jesus. Und als der Weckruf erschallt, ist es zu spät. Der Versuch, die Beziehung wieder in Gang zu bringen, scheitert. Sie müssen draußen bleiben. Was für ein krasses Ende für diese Frauen. Und auch die anderen fünf müssen erkennen, dass sie nicht helfen können. Sie würden ja. Aber es funktioniert nicht. Sie können ihr Öl nicht abgeben. Und das ist eben auch der Punkt. Am Ende ist im Glauben jeder persönlich für sich und seine Beziehung zu Gott verantwortlich. Gott schenkt jedem persönlich den Heiligen Geist. Nicht ich schenke irgendwem von euch den Heiligen Geist, sondern das ist immer eine Sache zwischen Gott und Mensch. Und deswegen gibt es auch keinen stellvertretenden Glauben. Gott hat keine Enkelkinder. Und darum ist es wichtig, die Beziehung zu Jesus immer wieder einem Pulscheck zu unterziehen. Schlägt da noch mein Herz für Jesus? Oder bin ich in meiner Beziehung schon im Schlafmodus mit deutlich verlangsamtem Puls? Und deswegen jetzt noch der kurze dritte Aspekt, immer schön wach bleiben. Wie kann es gelingen, die Beziehung am Leben zu halten? Was muss ich tun, um aus dem Schlafmodus herauszukommen? In Matthäus 7 lesen wir, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ah, das ist das Entscheidende, der Wille Gottes. Wie kann ich den erkennen? Ich denke, da sage ich nichts Neues, wenn ich sage, Bibellesen ist einer der Grundpfeiler dazu. Gottes Wort betrachten, zu studieren. Sonntags über die Predigt, aber auch im persönlichen Bibelstudium ist total wichtig, um Gottes Wesen zu erkennen. Seinen Herzschlag zu spüren. Und die Bibel beschreibt uns, wie Gott ist und sich eine lebendige Beziehung vorstellt. Und die Bibel ist es, die uns auf Gefahren aufmerksam macht, die mit dem Leben als Christ verbunden sind. Und deshalb gilt in diesem Fall, zu Risiken und Nebenwirkungen Ihres Glaubens lesen Sie die Bibel oder fragen Ihren Prediger und andere Mitchristen. Aber eine Beziehung wird erst richtig lebendig, wenn man nicht nur Worte des Partners liest oder darüber nachdenkt, sondern eine Beziehung lebt von der persönlichen Interaktion, vom Gespräch, vom gemeinsamen Erleben. Mit Gott ins Gespräch kommen ist beten, ist eine zweite wichtige Grundlage. Wichtig dabei ist aber, dass wir Gebet nicht nur als ein Zutexten Gottes verstehen. Ich lade meine Wünsche und Probleme bei ihm ab. So wie meine Kinder jetzt fleißig Wunschzettel bei uns abladen in der Hoffnung, dass die dann alle erfüllt werden. Das ist nur ein Aspekt vom Beten. Es geht auch um hörendes Gebet. dass ich die Frage stelle, Gott, wie siehst du die Beziehung zwischen mir und dir? Wie geht es dir, wenn du an die Beziehung denkst? Was ist dir wichtig? Zugegeben, mir fällt das sehr schwer, dieses hörende Gebet, weil es oft mit so viel Stille verbunden ist. Aber es ist wichtig. Und wie messe ich nun den Puls meiner Beziehung? Wie erkenne ich, ob der Heilige Geist in mir wirkt und meine Fackel brennt? In Jakobus lesen wir, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das heißt, eine lebendige Beziehung unterscheidet sich von einer toten Beziehung dadurch, dass etwas passiert. In einer lebendigen Beziehung passiert etwas, da wird etwas miteinander unternommen. Gemeinsam werden Ziele verfolgt, Träume gelebt, Hindernisse ausgeräumt. Und all diese Dynamik im Glauben geschieht durch den Heiligen Geist. In Römer lesen wir, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es ist der Heilige Geist, der an Pfingsten aus Fischern ohne Theologiestudium vollmächtige Prediger macht. Es ist der Heilige Geist, der Paulus zu den Missionsreisen motiviert, ihn antreibt, ihm aber auch die Richtung vorgibt. Und es ist der Heilige Geist, der in uns wirken möchte, damit wir durch unser Leben für Gott fruchtbar werden. Wir müssen ihn nur machen lassen, das Ruder aus der Hand geben und immer bedenken, natürlich kann ich durch blinden Aktionismus eine lebendige Beziehung vortäuschen, nach außen, dass alles gut aussieht. So wie nicht jedes Paar, das vielleicht verheiratet ist, nur deshalb in einer guten Beziehung miteinander unterwegs ist, auch wenn es vielleicht nach außen noch so aussieht. Entscheidend ist immer, das, was nicht vor Augen ist, nämlich das, was im Herzen ist. Dabei geht es jetzt aber nicht darum, dass wir hier rausgehen und in Angst leben. In Angst, ob es am Ende reicht, immer in dieser Unsicherheit, passt noch alles. Nein, der Aspekt ist wie in jeder Beziehung. Es ist wichtig, den anderen im Blick zu behalten. Beziehung verdient Respekt. Es ist nichts, was ich einfach nur so nebenbei laufen lassen kann. Beziehung bedeutet Arbeit. Ich investiere mich da rein. Das gilt zwischenmenschlich genauso wie zwischen Gott und Mensch. Unsere Herzenshaltung macht den Unterschied. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Und das ist nur ein kleiner Auszug von Betätigungsfeldern für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. In Römer 12 kann man noch viel mehr davon lesen. Und deswegen lautet die Frage für den heutigen Ewigkeitssonntag. Von der Ewigkeit aus betrachtet, wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Wie viel Leben ist drin? Wo entdeckst du den Heiligen Geist und lässt dich von ihm für Gott in Brand stecken? Und in welchem Bereich deiner Beziehung benötigst du vielleicht einen Weckruf? Wie es in Epheser heißt. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und nutzt die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und gerade in diesem letzten Punkt ist es gut, dass wir hier als Gemeinde zusammen sind. Denn hier finden wir Menschen, mit denen wir drüber reden können. Uns Feedback einholen können. Wenn wir Fragen haben oder wie es um die Früchte in unserem Leben bestellt ist. Und wenn dieser Sonntag für dich ein Weckruf ist, dann hast du die besondere Möglichkeit, die kommende Adventszeit zu deiner ganz persönlichen Beziehungszeit mit Gott zu machen. Du kannst in der Adventszeit neu in diese Erwartungshaltung der Wiederkunft Jesu hineinkommen. Aber versuche nicht von dir selbst aus zu leuchten. Bitte den Heiligen Geist, das Öl für das Licht in deinem Leben zu sein. Und dann sei gespannt auf die Früchte, die in diesem Licht wachsen werden. Amen. Wir singen gemeinsam.